Es ist ein absolut gefährliches Virus. Diese rasend schnelle Verbreitung, in gewissen Zeiträumen auch stille Verbreitung. Wen wir überhaupt als an oder mit Corona Verstorbenen zählen. Impfungen frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt. Medikamente gibt es weltweit, man könnte die sofort einsetzen. Ist dort zum Beispiel bestimmte Interessen?
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag ein anderer Wissenschaftler aus einem anderen Fachbereich zu einem anderen Thema. Heute geht es um die Frage, wie weit die Virologie vorangeschritten ist in den letzten Wochen und Monaten bei der Suche nach Möglichkeiten, das neue Virus in den Griff zu bekommen. Darüber rede ich mit Jonas Schmidt-Chanasit, der als Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, das ist ein Leibniz-Institut, an diesen Fragen forscht. Ja, Herr Schmidt-Chanasit, wie ist denn die Lage in der Virologie? Wir hören da ja inzwischen auch doch sehr unterschiedliche Stimmen zur Frage der Letalität. Wie tödlich ist das Virus? Wen trifft es besonders? Was müssen wir da jetzt wissen?
Gerade bei dieser Frage, wie hoch die Fallsterblichkeit letztendlich ist, treten viele Effekte auf, die eben dieses Bild verfälschen und was eben die Beurteilung dieser einzelnen Zahl so problematisch macht, die eben ganz eng damit zusammenhängt, wie viel getestet wird, wen wir überhaupt als an oder mit Corona Verstorbenen zählen. Dort sind die Länder nicht vergleichbar und das macht es letztendlich auch so schwer, hier auf einen Wert zu kommen. Wir haben aufgrund der Heinsberg-Studie einen ersten Eindruck gewinnen können, dass das sicherlich eher im niedrigen Bereich, so sieht es aus, eben sich einpendeln wird. Also bei Heinsberg ist man von 0,37% ausgegangen. Hier stehen noch die endgültigen Ergebnisse aus.
Heinsberg war der Ort in Nordrhein-Westfalen, der als erster besonders stark betroffen war. Und da gab es dann auch die erste umfassende Studie zur Frage, wie ansteckend ist das Virus, wen hat es getroffen, wen hat es getötet?
Genau, und wie viele Infektionen wurden vor allen Dingen unbemerkt durchgemacht? Die sogenannte Dunkelziffer, und das war dann doch schon ein erstaunlicher Anteil. Man ist dort auf 15% gekommen für diesen jetzigen frühen Zeitpunkt des Ausbruchs. Also das sind schon Daten, die interessant sind, die man weiter diskutieren kann. Es gibt gewisse Unsicherheiten, wie in allen diesen Studien, die jetzt durchgeführt werden, da kann man keine auf die Goldwaage legen, das muss man auch ganz klar sagen. Und bei Heinsberg ist das eben so, dass diese Dunkelziffer auch nach oben und nach unten noch gehen kann, je nachdem, welche Untersuchungen jetzt dann eben noch zur Bestätigung durchgeführt werden. Also das ist das, was wir dazu sagen können. Wir sehen ja auch diese dynamische Entwicklung in Deutschland, nicht? Wir sind ja auch bei einer relativ niedrigen Fallsterblichkeit, haben wir angefangen, da war die ja 0,2, 0,3. Und jetzt sehen wir, wie die nach oben geht, 2, 3, 4%.
Weil die Menschen also jetzt erstens infiziert sind oder diejenigen, die infiziert sind und die schwer infiziert sind, die sterben jetzt.
Weil die Verläufe eben teils so langwierig sind. Die Leute sind 3, 4 Wochen intensivmedizinpflichtig und viele von denen, die dann beatmet werden, überleben das eben nicht. Darum gibt es diesen Zeitverzug gerade auch im Vergleich zu der Zahl der Neuinfektionen bei den Sterbefällen. Also das ist eine Entwicklung, die wir hier auch jetzt in Deutschland sehen.
Und das würde aber doch heißen, wenn das Virus insgesamt weniger gefährlich ist, als wir denken oder als wir gedacht haben, würde man dann trotzdem bei den Empfehlungen bleiben, auch bei der Frage der Medikamentenentwicklung, der Impfung, der Antikörpertests und vor allem der Massentests?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also weniger gefährlich, das wäre jetzt, glaube ich, wirklich viel zu weit gegriffen. Es ist ein absolut gefährliches Virus und das Gefährliche ist ja gar nicht mal eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit, so wie wir das bei Ebola kennen oder auch beim Marburg-Virus. Das wäre wahrscheinlich einfacher, weil man es dann besser eindämmen könnte.
Weil die Leute so schnell so krank werden, dass sie nicht mehr verreisen können.
Richtig. Das Gefährliche an dem Virus ist ja, dass eben viele gar nicht erkranken, es aber trotzdem gut übertragen können oder es übertragen können, bevor sie mit einer leichten Symptomatik erkranken. Also das ist ja das Gefährliche, diese rasend schnelle Verbreitung, in gewissen Zeiträumen auch stille Verbreitung, wo es also unbemerkt in Altersheime vordringt und dort eben besonders die vulnerable Population, eben die Patienten mit Vorerkrankungen oder eben auch ältere Patienten dann befällt und dort eben zu vielen Todesfällen führen kann. Das ist genau das Kritische an dieser Virusinfektion.
Nun sagt man ja normalerweise bei Virusinfektionen, die sich so rasend schnell verbreiten, hat das Virus auch einfach ganz viele Möglichkeiten zu mutieren. Trotzdem sagt man, dass das Covid-19-Virus nicht oft mutiert. Wie kann das sein?
Das ist einfach sozusagen die Natur des Virus. Manche RNA-Viren, es ist ein RNA-Virus, mutieren schneller, andere mutieren langsamer. Und Mutation bedeutet ja auch nicht gleich sozusagen Veränderungen, die sich in einer leichteren Übertragbarkeit oder einer höheren Sterblichkeit widerspiegeln würde. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Diese Mutationen werden in Echtzeit beobachtet. Es sind mittlerweile über 4000 Vollgenome von diesem neuen Coronavirus in den Datenbanken. Die werden jeden Tag aktualisiert und neu analysiert. Das heißt, man würde da auch sofort sehen, wenn es zu entscheidenden Veränderungen kommen würde. Und diese Informationen werden ja wiederum auch sehr, sehr dringend benötigt für die Impfstoffentwicklung, dass man schaut, welche Mutationen können denn mit einem bestimmten Impfstoffkandidat auch abgedeckt werden, ist der dann auch wirksam und natürlich auch für die Testentwicklung oder auch die Medikamentenentwicklung. Also das sind ganz wichtige Informationen, die wir hier erhalten. Und ich muss mal sagen, vor 10 Jahren wäre das alles so überhaupt gar nicht möglich gewesen.
Weil es viel länger gedauert hätte und weil man nicht so genau hingucken konnte.
Richtig, weil es viel länger gedauert hat. Also diese Echtzeitanalysen, das ist schon ein gewaltiger Schritt nach vorne, der eben auch die, ich sag mal, Verlangsamung, wenn man jetzt davon sprechen kann, dieses Ausbruchs erheblich vereinfacht, weil man dann einfach auch relativ schnell weiß, wo neue Hotspots entstehen, also Hotspots, wo viel Übertragung stattfindet, ein hoher Infektionsdruck herrscht. Also da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ein RNA-Virus, das sind Viren, die nicht diese Doppelhelix im Erbgut haben, sondern nur eine einfache.
Da gibt es alle Variationen. Also die Viruswelt ist eine sehr, sehr breite. Wir haben da alle Möglichkeiten und das Coronavirus ist eben eins dieser Möglichkeiten und eben jetzt nicht gerade das, wo ich sage, das ist jetzt auch das mutationsfähigste oder sozusagen was am schnellsten mutiert. Da ist natürlich Influenza viel, viel weiter vorne. Da können ja ganze Genomsegmente sozusagen ausgetauscht werden. Also das ist nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Geschichte. Darum ist auch dieser Vergleich mit der Influenza, natürlich habe ich den auch benutzt. Nicht? Weil viele Leute mit der Grippe, mit der Influenza etwas anfangen können. Aber natürlich sind es vollkommen unterschiedliche Viren, die wir, wenn es um die Details geht, dann natürlich sozusagen auf diese Unterschiede aufmerksam müssen. Das ist nicht identisch.
Bei Viren sagt man ja, oder bei Viren, die schwere Krankheiten beim Wirt, beim Menschen jetzt auslösen, sagt man ja, dass die im Lauf der Zeit weniger stark werden, weil das Virus selber ja kein Interesse daran haben kann, den Menschen umzubringen, den es gerade befällt, weil es sich dann ja nicht mehr so doll vermehren kann, wie es es könnte, wenn der Mensch am Leben bleibt und eben noch schön weit reisen kann mit ihm als Huckepack-Reisenden. Ja. Wann kann man denn erwarten, dass dieses Covid-19 Virus eben schwächer wird und die Menschen nicht mehr so stark gefährdet?
Das kann keiner sagen. Das könnte jederzeit passieren. Bisher ist es nicht passiert. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich irgendwie verlangsamen würde oder die Menschen weniger krank werden. Die theoretische Möglichkeit besteht. Viele Experten gehen davon aus, dass das aber nicht passieren wird. Insofern müssen wir jetzt mit diesem Virus leben und den Auswirkungen und müssen eben versuchen, dort natürlich entsprechende Gegenmittel zu entwickeln. Impfstoff ist ein wichtiges Standbein. Das andere wichtige Standbein sind natürlich antivirale Medikamente.
Eine Frage noch zum Virus selber. Kann man nicht ein Virus dann auch selber züchten oder entwickeln, wenn man schon diese Datenbank hat mit den 4000 Mutanten und sagen, wir kümmern uns jetzt um eines, das so schwach ist, dass man es für eine Impfung benutzen kann?
Ja, das ist eine theoretische Überlegung. Sie müssen sich vorstellen, es gibt ganz unterschiedliche Strategien, zu seinem Impfstoff zu kommen. In der Vergangenheit, zum Beispiel der Gelbfieberimpfstoff, wurde in den 30er Jahren entwickelt. Da hat man genau das gemacht. Man hat quasi ein Gelbfiebervirus-Isolat genommen und hat das durch Meerschweinchen, Hühnereier immer passagiert. Und dann hat sich das abgeschwächt und hat keine schwere Erkrankung mehr hervorgerufen, wenn man das Menschen gespritzt hat. Das ist eine Möglichkeit, zu einem Impfstoff zu gelangen. Allerdings ist das ja dann dem Zufall überlassen, ob wirklich so ein abgeschwächtes Virus entsteht und es ist nach diesem Gelbfieberimpfstoff nie mehr gelungen, sozusagen ein weiteres Gelbfiebervirus so zu attenuieren, also abzuschwächen, dass man es hätte benutzen können. Also das zeigt schon, man muss dort zielgerichteter vorgehen. Wir haben heutzutage ja wesentlich modernere Technologien. Man hat RNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe, Proteinimpfstoffe. Also man braucht gar nicht mehr unbedingt das lebende Virus, was es ja dann auch viel schwerer machen würde, größere Impfstoffmengen herzustellen. Wenn Sie sich vorstellen müssen, dass Sie hier Viren vermehren müssen in riesigen Zellkulturflaschen oder in Hühnereiern, dann können Sie ja ahnen, dass man das dann sicherlich nicht vielen Menschen zur Verfügung stellen wird, weil das Jahre dauern würde.
Gibt es schon einen neuen Zeithorizont, in dem Sie diskutieren, in dem Sie sich bewegen für Medikamente, für die Impfung, für Antikörper, möglicherweise Antikörperimpfungen?
Na, das muss man alles fein säuberlich unterscheiden. Bei der Impfung, das sagen auch meine ganzen Kollegen, frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt. Also das ist schon sehr optimistisch. Und das hängt dann auch nochmal davon ab, was für ein Impfstoffkandidat sich durchsetzt. Das habe ich ja nun erwähnt, eine RNA-Vakzine, also die auf mRNA basiert, die unter anderem auch in Deutschland entwickelt wird, ließe sich viel schneller in größeren Dosen herstellen als zum Beispiel ein Impfstoff, der noch auf attenuiertem Virus basiert, also abgeschwächt.
RNA ist nur ein Genbaustein aus dem Virus, während das, was Sie als zweites erwähnt haben, dann das ganze Virus braucht.
Das ist das lebende Virus, genau, was ich denn auch eben vermehren, also sehr niedrigschwellig vermehren könnte im Körper, aber eben auch eine sehr schöne Immunantwort hervorrufen. Also das wird jetzt gerade alles ausgetestet und wir sprechen trotzdem, wie gesagt, dann erst 2021, 2022 über diesen Zeithorizont. Auf der anderen Seite die Medikamente, da könnte man wesentlich schneller sein, weil es schon zugelassene Medikamente gibt gegen andere Erkrankungen oder auch Erreger, wo man gerade schaut, ob die auch gegen das neue Coronavirus wirksam sind. Und das ist dann wirklich eine Entscheidung von einem Tag. Die Medikamente gibt es weltweit. Man könnte die sofort einsetzen. Die werden ja auch schon eingesetzt in den klinischen Studien. Dann gibt es eine Gruppe von Medikamenten, die nicht breit verfügbar sind. Da gehört zum Beispiel das Remdesivir dazu oder das Favipiravir, also die ursprünglich gegen Ebola, Lassa oder Influenza-Virus entwickelt wurden. Die sind auch nicht breit verfügbar. Da muss man dann auch erst sehen, also wie viel kann man davon herstellen und das breit verfügbar machen, wenn sie wirksam sein sollten. Und die dritte Gruppe hatten Sie schon erwähnt, das wären die Antikörper, die man zum Teil denn aus dem Blut Überlebender gewinnen kann. Da sind neutralisierende Antikörper, die man sozusagen dann Erkrankten geben kann. Oder man kann auch die Information, die diese Antikörper in sich tragen, auch wieder genetisch letztendlich herstellen und damit monoklonale Antikörper herstellen, die man dann auch wieder benutzen kann zur Therapie. Also hier steht auch nicht die Impfung im Vordergrund bei der Antikörperproduktion, sondern auch die Therapie.
Wann werden wir das haben?
Das kann auch relativ schnell gehen bei den Antikörpern. Zum einen eben können Sie natürlich jetzt sofort schon Blut aus Überlebenden gewinnen und können das aufreinigen und dann verabreichen und schauen, ist das hilfreich. Auch die andere Variante, dass Sie quasi diese monoklonalen Antikörper im Labor herstellen und vervielfältigen, geht schneller als die Impfstoffherstellung. Nichtsdestotrotz müssen auch diese Wirkstoffe getestet werden auf Nebenwirkungen und Wirksamkeit und das dauert dann eine gewisse Zeit. Also das, was am allerschnellsten geht, wären die Medikamente, die schon zugelassen sind, die für andere Erkrankungen eingesetzt werden und wo man schaut, gibt es dort eine Kreuzwirksamkeit auch gegenüber dem neuen Coronavirus. Alle anderen Sachen, dort reden wir sicherlich erst nächstes Jahr davon, dass die dann auch breit verfügbar werden.
Und wenn Medikamente wie Remdesivir in den nächsten Wochen dann zugelassen würden, würde man dann eben auch die Produktion so hochfahren können, dass sie wirklich vielen hilft?
Das glaube ich nicht. Also gerade Remdesivir oder Favipiravir ist eben auf so wenige Produktionsstätten beschränkt, dass man da sicherlich nicht in dem Maße Mengen herstellen könnte, wie sie denn benötigt werden würden. Und dann entsteht genau das Problem, was wir jetzt schon zum Teil sehen, dass natürlich dann klar ist, dass diese Medikamente in den USA erstmal eingesetzt werden und wenn da noch was übrig sein sollte, eben andere Länder versorgt werden können. Das ist genau das Problem, was wir eben jetzt zum Teil auch schon bei den Masken sehen oder bei den Testen, die eingesetzt werden, dass eben diese nationalen Interessen natürlich dort im Vordergrund stehen und die Länder diese Sachen denn zurückhalten.
Weil die Rechte und Patente in den USA liegen und die Produktionsstätten oder warum?
Genau, in dem konkreten Fall ja, richtig, da ist das so. Es gibt eben andere Medikamente, wir hatten es ja schon erwähnt, die bereits zugelassen sind. Dort besteht dieses Problem nicht. Das Chloroquin, also dieses Malaria-Medikament zum Beispiel, ist ein essentielles Medikament, was die WHO sozusagen auf die Liste der essentiellen Medikamente aufgenommen hat, weil es eben so ein wichtiges Medikament ist. Das kostet wenige Eurocent und ist weltweit sozusagen auch in Afrika, in Asien breit verfügbar. Das ist das Remdesivir oder das Favipiravir, was in Japan hergestellt wird. Es gibt noch ein weiteres Medikament, was auch in Japan hergestellt wird. Die sind nicht breit verfügbar und wenn sie sich eben als wirksam erweisen, wären sie auch nicht breit verfügbar in kürzerer Zeit, sondern wir müssen da auch über einen langen Zeitraum sprechen.
Und das Pech ist, dass das, was breit verfügbar ist, offenbar nicht so richtig wirkt.
Ja, das ist, ja. Die Studien sind da nicht ganz eindeutig. Viele wichtige Studien fehlen dazu noch. Das muss man auch ganz klar sagen. Und hier ist nochmal ein Phänomen, was wir jetzt vielleicht gerade auch nochmal besprochen haben, mit den Interessenkonflikten. Wenn Sie die Medien genau betrachten, nicht? Und dann auch gerade die Berichterstattung Remdesivir, Hydroxychloroquin, dann haben Sie zum Teil Anhängsel beim Hydroxychloroquin, was immer im Zusammenhang gebracht wird mit schlimmen Nebenwirkungen. Die Remdesivir auch hat auch Nebenwirkungen, aber das hängt diesem Medikament nicht so an. Da können Sie auch wieder sagen, gibt es dort zum Beispiel bestimmte Interessen, dass eher Remdesivir eingesetzt werden soll, weil es viel, viel teurer ist, weil eben ein Pharma-Riese dahinter steht. Also das sind Sachen, die man auch im Blick haben muss, gerade wenn man eben diese Meldung liest und immer liest, Chloroquin ist ein Medikament, was schlimme Nebenwirkungen hat. Da ist immer Obacht geboten. Dieses Medikament wird seit Jahrzehnten eingesetzt. Die Nebenwirkungen sind bekannt. Man kann es gezielt und richtig einsetzen. Remdesivir hat genauso auch Nebenwirkungen. Sie können es bei vielen schwer beatmeten Patienten nicht einsetzen. Bloß das erfolgt ja nicht in der Medienberichterstattung. Ja?
Und aber das liegt doch nicht an den Medien, das liegt doch an den Wissenschaftlern, die uns das nicht erklären.
Nein. Also das glaube ich nicht. Das ist ja ein sehr differenziertes Bild jetzt, gerade bei dieser Frage Remdesivir, Chloroquin, Hydroxychloroquin. Zumal nochmal gesagt werden muss, dass Hydroxychloroquin nochmal wesentlich geringere Nebenwirkungen hat als das eigentliche Chloroquin. Darum wurde das ja auch entwickelt und wird ja massenhaft eingesetzt.
Das Standardmedikament bei Malaria.
Hauptsächlich bei Autoimmunerkrankungen und wird dort von Patienten jahrelang genommen. Und das ist genau das Problem, weil zum Teil jetzt diese Bestände an Hydroxychloroquin, also einem Verbandmedikament mit dem Chloroquin, schon weggekauft werden vom Weltmarkt und diese Patienten, die das dringend benötigen für ihre Autoimmunerkrankung, gar nicht mehr so einfach da rankommen. Also das hat alles sehr, sehr viele Implikationen und Sie sehen das aber auch dort in der Berichterstattung. Das muss man wirklich sagen. Mir ist das besonders aufgefallen, gerade eben in diesem, sage ich mal, jetzt Zweikampf, Remdesivir, Chloroquin, Hydroxychloroquin, schon Sachen verkürzt werden, wo man denkt, ist da eine Intention dahinter? Weil beide haben Nebenwirkungen, das ist klar. Und Chloroquin hat nicht schwerwiegendere Nebenwirkungen als Remdesivir, das ist auch allen klar. Insofern ist dann schon interessant zu sehen, dass das eine sozusagen dann immer mit dem einen verbunden wird und beim anderen quasi dann eher so das Wundermedikament im Raum steht. Also das ist ganz interessant zu beobachten und kommt sicherlich nicht sozusagen von Wissenschaftsseite, weil die Wissenschaft da sehr, sehr breit ist und eben auch die Medikamente unterschiedlich einschätzt. Also das ist, sage ich mal, eine sehr breite Diskussion. Einige sagen, das ist besser, andere sagen, das ist besser, das und so. Ne? Also die Datenbasis ist auch sehr, sehr begrenzt. Darum gibt es auch noch diese sehr breite Diskussion, aber was letztendlich dann in den Medien verkürzt ankommt, das finde ich, das ist dann schon interessant und zum Teil eingefärbt.
Ich bin sensibilisiert, Herr Schmidt-Chanasit. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.